Hallo, liebe HörerInnen von Legende verloren. Heute melde ich mich mal auf diesem Kanal. Sascha, der Teil von Legende verloren, den ihr sonst eigentlich fast nie vor dem Mikrofon hört. Heute sollte eigentlich die nächste Feature-Folge kommen. Das Ganze wird sich noch etwas verzögern, weil wir beide leider erkältet sind und unsere Stimmen nicht die beste sind. Wenn ihr also hört, dass ich erkältet bin, dann stimmt das. Gleichzeitig habe ich aber noch deutlich mehr Stimme als Franzi, die quasi gar nicht sprechen kann im Moment. Deswegen müssen wir euch leider noch mal um eine Woche vertrösten und aktuell gibt es noch keine Feature-Folge, sondern stattdessen noch mal ein volles Interview, was wir hier in voller Länge veröffentlichen wollen. Und es geht diese Woche um Hannelore Ratzeburg. Hannelore Ratzeburg ist wohl einer der berühmtesten Namen überhaupt des deutschen Fußballs, vor allen Dingen aber des deutschen Fußballs der Frauen. Da sie in ihrer Rolle im Verband, also im DFB, natürlich auch das Nationalteam und die internationalen Turniere, an denen der DFB mitgewirkt hat, mit aufgebaut hat, haben wir uns besonders gefreut, dass wir sie als Interviewpartnerin hatten und gewinnen konnten. Von den Anfängen der 1970er Jahren, also der Auflösung des damaligen sogenannten Frauenfußballverbots bis hin zu den Debatten und Herausforderungen heute. Die Erzählungen von Hannelore sind eine unfassbar spannende Sammlung an Wissen und Anekdoten. Ich will auch gar nicht zu viel vorwegnehmen und zu viel hier reinquatschen. Deswegen wünsche ich einfach allen viel Spaß bei dieser Folge Legende verloren und dem Interview mit Hannelore Ratzeburg. Ihr hört dann sehr, sehr bald schon wieder, vermutlich von Franzi, die nächste Feature-Folge. Viel Spaß und los geht's mit
Legende verloren, der Podcast über die meist vergessene oder auch ignorierte Geschichte des deutschen und internationalen Fußballs der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legende verloren. Wir sind wieder mit einem Interview dabei und heute ist bei mir, der Franziska, zu Gast die Hannelore Ratzeburg. Und auch wenn, ich würde mal behaupten, wirklich jede Person in Deutschland mit diesem Namen was anfangen kann, wenn man was mit Fußball zu tun hat, sag doch mal, also stell dich doch mal bitte kurz nochmal vor.
Ja, ich bin ja schon genannt worden. Hannelore Ratzeburg ist mein Name, komme aus Hamburg, bin ehemalige Vizepräsidentin beim Deutschen Fußballbund, bin jetzt nicht mehr im Amt und versuche mal meine ganze Fußballgeschichte ein bisschen aufzuarbeiten. Und das Interview heute soll dazu beitragen, Sie daran teilhaben zu lassen.
Vielen, vielen lieben Dank. Genau, Frau Ratzeburg war ja im Prinzip, wir sprechen die ganze Staffel über internationale Turniere. Und Frau Ratzeburg war ja im Prinzip bei so ziemlich allen dabei. Deswegen dachten wir uns, ist das die perfekte Interviewpartnerin für uns. Aber bevor wir zum Thema mit den internationalen Turnieren und der Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland kommen, wie kamen Sie eigentlich zum Fußball?
Das ist immer die Eingangsfrage. Wie kam ich dazu? Eigentlich in unserer Familie hat keiner Fußball gespielt und war auch kein Interesse daran. Eigentlich war aus meiner Familie niemand im Verein. Und es ging dann durch die Medien 1970, dass der Deutsche Fußballbund das Verbot von 55 aufgehoben hat. 55 hat man nämlich gemeint, das schickt sich nicht für Frauen und Mädchen, Fußball zu spielen. Und dann war man sich sehr einig, muss man bedenken, gesellschaftliche Zusammenhänge. Das Rollenbild der Frau war einfach ganz anders. Was eine Frau zu tun und zu lassen hatte, wurde eben vielfacher von Männern bestimmt. Und so war das klar, dass das ehrenwerte Haus, besetzt mit Männern, gesagt hat, nee, wir wollen nicht, dass die Frauen Fußball spielen. Aber 1970 war der Druck so groß von den Frauen, die unbedingt spielen wollten, dass der DFB dann nachgegeben hat und gesagt hat, doch, dann wollen wir sie mit aufnehmen in unsere Vereine, in unsere Verbände und auch im DFB mit aufnehmen. Und da habe ich gedacht, das ist ja spannend. An Fußball habe ich nie gedacht, aber das ist ja spannend, das war was Neues. Und ich bin für neue Dinge immer offen, wenn sie einigermaßen seriös sind und das fand ich seriös und da habe ich gedacht, das probiere ich mal aus und da bin ich da hängen geblieben.
Was war der erste Verein?
Der erste Verein war, ich lebe ja in Hamburg und von Geburt an, ein kleiner Verein, der hatte nur Männerfußball und Tischtennis und dann Frauenfußball. Westeimsbüttel, SV Westeimsbüttel, das ist ein Stadtteil in Hamburg. Da war ich aber nur kurze Zeit, weil es da nicht so angenehm war. Aber da habe ich auch meine Funktionärskarriere gestartet. Ich war nämlich 71 Mal bei einer Versammlung in diesem Verein, weil wir Frauen ein bisschen trainiert hatten und wir wollten mal in echt spielen, mal gegen eine andere Frauenmannschaft, hatten aber nur so Lederbälle, aus den Nähten guckten schon die Blasen raus und Trikots hatten wir auch nicht. Und da haben die gesagt, ich soll doch da mal hingehen und mal fragen, wo wir Trikots herkriegen und einen vernünftigen Ball, weil wir spielen wollen. Dann bin ich zu dieser Versammlung gegangen, der Saal war voller Männer. Dann waren alle erstaunt, ups, was will die junge Frau denn hier? Und da habe ich gesagt, ja, wir wollen gerne spielen und wir bräuchten Trikots und wo kriegen wir denn Ball her? Ja, das fanden sie nur alles ein bisschen, ja vielleicht sogar unverschämt, hatten damit nicht gerechnet, dass ich da auftauche und solche Forderungen stelle. Und der zweite Vorsitzende nahm seinen Krückstock, knallte den auf den Tisch und schrie, nehmt euch vor solchen Frauen in Acht. Und ein anderer Vorsitziger meinte, die soll mal erstmal in den Vorstand gehen, damit sie weiß, was für Aufgaben so ein Verein hat. Ja, 10 Minuten später war ich im Vereinsvorstand. Ich habe gedacht, ich mach das.
Bitte? Dafür muss man ja aber auch gewählt werden. Das heißt, Sie sind gewählt
worden. Ja, wurde ich ja. Aber ich war ja noch nicht volljährig. Ich war ja erst 19 und damals war man erst mit 21 volljährig. Also konnte ich das Eintrittsformular ausfüllen und konnte nur im Grunde in Vertretung meiner Eltern unterschreiben mit meiner Unterschrift und musste dann bis zum, was weiß ich, ein paar Tage später die Unterschrift meiner Eltern nachreichen. Das war dann auch noch eine Abstimmung erforderlich in dem Plenum, ob man denn glaubt, dass meine Eltern erlauben, diesem ehrenwerten Verein beitreten zu dürfen. Ja, und da waren sie alle der Meinung, na klar, wir sind ein guter Verein. Und dann war ich aus dem Plenum direkt an den Vorstandstisch gewählt worden. Ich habe gedacht, ich mache das jetzt einfach mal, um sie zu überraschen, aber nach dem Motto so, ich weiß gar nicht, was ich tue, aber es ist ein Ehrenamt, ich kann ja wieder gehen, wenn es mir zu doof ist. Aber es war nicht zu doof, das war unheimlich spannend. Ja, so fing das an.
Wie viel haben Sie da schon, damals schon vom anderen Frauenfußball mit? Also, weil Sie haben Gegnerinnen gesucht als Team in Eimsbüttel, aber war das irgendwie klar, dass das jetzt in allen Ländern irgendwie auch so ein bisschen mehr wird und langsam einen Aufschwung nimmt oder dass es mehr Regionen gibt, wo auch Frauenfußball stattfindet? Oder war das
Nein, zu Anfang nicht. Wir wussten ja gar nicht, also ich wusste gar nicht, dass es auch einen Fußballverband gibt. Ich wusste überhaupt gar nichts, wie die Zusammenhänge sind. Und das war dann etwas, ja, war dann noch ein bisschen komisch, aber ich hatte einen Freund, der spielte Fußball und der war ein bisschen besser informiert und den habe ich dann gefragt, ob er weiß, wie wir rauskriegen, welche Vereine in Hamburg noch Frauenmannschaften haben. Und ich bin zu einem Lehrgang eingeladen worden als Mannschaftsführerin vom Verband Sportlehrer, der für die Talentausbildung und Ausbildung überhaupt zuständig war im Hamburger Fußballverband. Und der hat uns Frauen ein bisschen aufgeklärt. Und dann haben wir, weil keiner uns haben wollte, haben wir gesagt, 73 haben wir nämlich vor 50 Jahren, haben wir im Hamburger Fußballverband einen Arbeitskreis Frauenfußball gegründet. Und ich war ein Gründungsmitglied. Und da haben wir dann so langsam rausgekriegt, wer in Hamburg noch Frauenmannschaften hatten. Da über den Tellerrand haben wir gar nicht geguckt. Das kam erst ein bisschen später.
Dann herzlichen Glückwunsch zu 50 Jahren.
Ja, danke. Ich bin zwar nicht mehr in dem Ausschuss, aber 44 Jahre war ich da Vorsitzende und habe die ganze Entwicklung mit begleiten können. Und das ist unheimlich spannend. Also das kann ich nur sagen. Aber es kam dann Informationen, wenn man erstmal in diesem Bereich ist, in diesem Sportfunktionärsdasein ist, dann kriegt man natürlich auch von allen Ecken und Enden Informationen. Und die UEFA hat nämlich, das ist ja der Europäische Fußballverband, hat 1971 ein Rundschreiben an alle Nationalverbände geschickt. Und daraus wusste ich dann, dass bereits in 22 Ländern in Europa Frauen Fußball spielen. Aber wild, wie man das so schön nennt, denn es waren von diesen Nationen oder in nur 8 Nationen waren die Frauen in den Nationalverbänden organisiert. Und da gab es Beispiele, wie das in anderen Ländern organisiert ist. Denn wir haben uns immer gewundert, warum wir Frauen nur 2x30 Minuten spielen durften und nicht 2x45 Minuten. Und es gab so Sonderregeln, nur bei schönem Wetter, haha, in Hamburg, nur bei schönem Wetter. Und nur auf Rasenplätzen, haha, in der Stadt gibt es ganz viele Hartplätze. Die Frauen auf dem Rasen, der ist doch heilig für die Männer. Nein, da durften wir nicht spielen. Und dann, was war denn noch? Keine Stollenschuhe. Also im Winter beim Matsch, also keine Stollenschuhe. Da ist die Rutschpartie schon angesagt. Das haben wir dann erfahren. Da haben wir dann erfahren, wie es in den anderen Ländern aussah. Und das war dann schon mal ganz spannend.
Ja, Sie haben uns auch das alles aufgeschrieben. Da war ich auch sehr dankbar, weil das ist schon das von Tschechoslowakei, wusste ich auch nicht. Da gehen wir auf jeden Fall nochmal nach und gucken, dass wir da noch mehr Informationen zu kriegen. Okay, das heißt, Sie waren quasi ab 71 im Vereinsvorstand und dann auch beim Hamburger Fußballverband. Ab 1973 waren Sie denn dann noch aktiv als Spielerin bei Eimsbüttel,
ja.
oder?
Ja, ich habe gespielt von 71 bis 83. Ich habe 73 meinen Schiedsrichterausweis gemacht, die Schiedsrichterprüfung, habe auch 4 Jahre Spiele gepfiffen, männliche Jugend und Mädchen. Und dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr, mich in meinem Geräteschuppen umzuziehen, weil auf den Sportplätzen waren einfach nur die Kabinen für 2 Mannschaften. Mhm. Und wenn die Männer spielen, dann zieht sich ein Schiedsrichter halt damit um. Aber ich wollte nicht mich bei den Jungs mit umziehen. Und ich habe dann auch eine Trainerlizenz gemacht, weil ich einfach so gut ausgebildet und informiert sein wollte, weil ich natürlich immer mit Männern zu tun hatte. Und in den 70er Jahren war das nicht immer prickelnd. Die hatten dann auch ihre Vorstellung, so, ey, die Weiber, die gehören an den Herd. Und naja, wenn Menschen in den 50er Jahren und vielleicht sogar davor sozialisiert worden sind, dann war das eben klar. Fußball ist Männersport und Frauen haben da nichts zu suchen. Die können mal einen Kuchen backen und die Trikots waschen, aber vom Platz sollen sie wegbleiben. Und das ja, und dann war ich ja sehr jung, das muss man ja auch bedenken. Ich war bei der Gründung des Ausschusses, da war ich 22 Jahre alt, also und war dann diejenige, die dann auch Vorsitzende wurde, die natürlich dann auch diesen Ausschuss vertreten hat in anderen Gremien oder wenn da Fragen waren. Ich bin durch die Schiedsrichterausschüsse gegangen und habe eigentlich dafür geworben, dass wir nichts gegen den Männerfußball, nichts gegen den Jugendfußball haben, sondern den Ausschuss gegründet haben, um für Frauen und Mädchen etwas zu entwickeln. Und das haben viele lange nicht kapiert. Also die Anfangszeit war sehr schwierig.
Es ist verrückt, dass Leute sich davon angegriffen fühlen und glauben, man will, ja. Manche Debatten scheinen sich nicht ganz so verändert zu haben. Jetzt ist unser Thema ja unter anderem internationale Turniere und wir reden ja mit unterschiedlichen Personen. Und ich weiß zum Beispiel vom FSV Frankfurt oder auch vom FFC, die haben in den 70ern und 80ern dann angefangen, sich internationale Turniere teilzunehmen oder zu organisieren, einfach auch um unterschiedliche Gegnerinnen zu haben. Wie war das bei euch in Hamburg? Gab es da auch schon internationale Turniere mit anderen Vereinen oder Ländern?
Also es gab Begegnungen, ist naheliegend, also entweder nach Holland oder Dänemark, also damit die Reisekosten nicht so hoch sind, das ist schon gemacht worden. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit meiner Mannschaft mal gegen eine ausländische Frauenmannschaft gespielt habe. Wir haben dann aus einem anderen Verband, meine DFB hat ja mehrere Landesverbände, dann gegen Mannschaften aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, alles, was so im näheren Umfeld war, das haben wir gemacht. Aber international war ich nicht unterwegs. Mhm. Das hat erst angefangen, nachher habe ich mit den Mädchen, ich habe Mädchenmannschaften trainiert und da waren wir dann in Dänemark und haben da mal an einem Turnier teilgenommen mit anderen skandinavischen Verbänden. Das war auch sehr witzig, weil dann ja auch mit fremder Sprache und wenn die Kinder so aufeinandertreffen, all das waren auch schon, auch für die Mädchen, die ja auch sehr jung waren, das war ein Erlebnis, mit der Fußballmannschaft zu verreisen. Das haben wir schon gemacht, aber diese großen, ganz großen Turniere haben wir nicht gemacht.
Erinnern Sie sich noch dran, wann das war, als Sie mit den Mädchen dann zu dem Turnier gefahren
75.
sind? 75.
75, ja. Wir haben sehr früh im Verein nicht nur die Frauenmannschaft gegründet, sondern wir haben 74 ein Pfingstturnier ausgerichtet mit den wenigen Mädchenmannschaften, die in Hamburg schon existierten, bei uns auf der Anlage. Ein Pfingstturnier bei schönem Wetter. Richtig, das war richtig ein richtig tolles Erlebnis, nicht nur für uns, die das organisiert haben, immer im Zusammenhang auch mit dem Hamburger Fußballverband, weil ich da schon Ausschussvorsitzende war und einfach um Erfahrung zu machen, wie das bei den Mädchen ankommt, wie die Eltern darauf reagieren, weil viele Eltern auch skeptisch waren, oh, meine armen Mädchen, die kriegen eine blaue Flecke und naja. Okay, wenn man immer nur Männerfußball gucken konnte, weil noch keine Frauen und Mädchen gespielt haben, dann musste man diese Sorge haben. Aber als sie dann gesehen haben, dass es total anders ist, wenn Mädchen gegeneinander spielen oder Frauen gegeneinander spielen, da konnten sie auch ihre Bedenken oder Vorurteile ein bisschen abbauen.
Wie ist denn der Kontakt zum skandinavischen Verbänden entstanden? Wissen Sie das noch?
Zu den skandinavischen? Mhm. Es gab eine, zu dem Verein, wo wir da mit den Mädchen waren, da gab es eine Anfrage mal aus Skandinavien an den DFB und der hat es weitergeleitet an den Hamburger Verband, weil die suchten Kontakte, die nicht so weit weg sind. Also sie wollten nicht unbedingt nach Bayern, weil die Anreise dann zu lang war. Und da hat man dann gefragt, da sind doch so ein paar Verrückte, die Ratzeburg, ne? Die kann doch bestimmt eine Antwort geben. Und dann haben sie das an den Hamburger Fußballverband weitergegeben und haben gesagt, das machen wir. Dann nehmen wir mal Kontakt auf, die waren bei uns. Dann sind wir dorthin gefahren und weil wir bei uns ja auch andere Hamburger Vereine hatten zum Turnier, haben die dann darüber auch Kontakt nach Dänemark und dann ist das wie ein Schneeballsystem. Dann trifft man in Dänemark auch andere Mannschaften aus Schweden oder aus Norwegen und da gibt es ja auch tolle große Turniere für Mädchenmannschaften und so ist das Schneeballsystem dann weiter ausgebaut worden.
Und dann sind weiterhin auch Kontakte entstanden und man hat die gepflegt und dann gab es immer mal wieder auch Aufeinandertreffen im Laufe der Jahre nach 75?
Ja, es hat ja dann sehr schnell angefangen, als die UEFA angefangen hat, dem Drängen von einigen Verbänden, sich doch mehr um den Frauenfußball zu kümmern und Frauenfußballentwicklung voranzubringen, damit diese Turniere, die von irgendwelchen Managern organisiert worden sind, um damit Geld zu verdienen oder was weiß ich, die einen halten sich Pferde, die anderen vielleicht eine Frauenfußballmannschaft, das wollte man dann unterbinden, sondern es sollte seriös aufgebaut werden, dass nicht nur der DFB, sondern auch die UEFA und später dann die FIFA sich für den Frauenfußball einsetzt und hier die weiteren Wettbewerbe ins Leben ruft. Aber der Austausch mit den skandinavischen Ländern war ganz gut, weil die einen längeren Vorlauf hatten als Deutschland. Da konnten wir dann ein bisschen gucken, wie habt ihr das gemacht, wie wird bei euch gespielt, wie lange, mit welchem Ball, wie unterscheidet ihr die Altersstufen im Mädchenbereich, wann wechseln Mädchen aus dem Mädchenbereich in den Frauenbereich. Das war ganz gut, weil wir dann immer sagen konnten, die Skandinavier haben mehr Erfahrung als wir und wir docken uns da mal an, weil wir ja noch nicht so viel Kontakt mit den anderen Nationalverbänden hatten und das war eine große Hilfe.
Das heißt, man konnte dann schauen, okay, wir spielen jetzt zweimal 30 Minuten ohne Stollen, wie machen die das? Und hatte dann auch wahrscheinlich eine Argumentationsgrundlage und konnte sagen, hier, da wird so gespielt, denen geht's gut.
Genau. Das war dann schon, das ist ja auch sinnvoll, denn wenn man anfängt und andere schon weiter sind, dann ist es ja klug zu gucken, wie sind die schon, denn wenn es weitergeht und die Wettbewerbe sind ja nach und nach eingeführt worden, dann hatte man zumindest mal eine Gruppe von Nationalverbänden, die alle schon auf dem gleichen Level waren mit ihren Regularien.
Dann gab es 1980 die erste UEFA-Konferenz Frauenfußball. Waren Sie da schon mit dabei?
Ja, ich bin da auch Gründungsmitglied.
Das heißt, das war dann die Fachkommission Frauenfußball, die Sie mitgegründet haben?
Ja, es gab im Februar 1980 die UEFA-Konferenz Frauenfußball. 25 Männer waren anwesend und 4 Frauen. An 2 kann ich mich gar nicht erinnern. Ich kann mich nur an eine erinnern, die war die Generalsekretärin des englischen Frauenfußballverbandes, der sich aber dann bald aufgelöst hat. Und während dieser Konferenz ging es eben um die Überlegung, was soll die UEFA machen? Soll sie einen Wettbewerb für Vereinsmannschaften ausschreiben oder einen für Verbandsmannschaften? Und ich hatte mich dann auch dazu gemeldet und habe gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass zu diesem Zeitpunkt Vereinsmannschaften das finanzieren können, auf UEFA-Ebene an einem Vereinswettbewerb teilzunehmen. Das kann ich mir nicht vorstellen zu dem Zeitpunkt 1980. Und habe dann gesagt, aber die Verbände, die Fußballverbände, die müssten das doch eigentlich finanzieren können, für Nationalmannschaften einen Wettbewerb auszuspielen. Und dann gab es, ich habe gerade vorhin nochmal in das Protokoll reingeguckt, einen seitenlangen Bericht über die Meinungsäußerungen der Konferenzteilnehmer und Teilnehmerinnen. Und man hat am Ende dann beschlossen, die UEFA soll sich wieder verstärkt, das hatten sie schon mal versucht, aber wieder verstärkt um den Frauenfußball kümmern und eine Fachkommission Frauenfußball einrichten und außerdem die Einführung eines Wettbewerbs für nationale Repräsentativmannschaften der Frauen ausschreiben. Also man hat sich noch nicht getraut, Nationalmannschaften der Frauen zu nennen, sondern dieses sperrige Wort Repräsentativmannschaften, das ist Wahnsinn. Und das ist dann geschehen. Und wir haben gechargt irgendwann 1980, das erste Mal, ich meine, das wäre in Lissabon gewesen, und haben dann Regularien, natürlich wird es auch erarbeitet mit vom Hauptamt aus den Erfahrungen, was man aus einer Umfrage in den Verbänden hatte. Und wir haben dann beschlossen und das fürs Exekutivkomitee der UEFA fertig gemacht, konnte dann im Dezember 1981 die Ausschreibung für die erste Europameisterschaft erfolgen. Die Voraussetzung war, dass es überhaupt eine EM gibt, dass mindestens 12 der UEFA angeschlossene Verbände sich melden müssen. Und das war dann sehr spannend. Und ich habe sofort nach dieser Konferenz und als wir wussten, dass die Ausschreibung kommt, habe ich den damaligen Präsidenten Hermann Neuberger angerufen und habe gesagt, wir haben jetzt ein kleines Problem. Erst habe ich ihm erzählt von der Konferenz, was da besprochen wurde. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn jetzt 12 Verbände sich melden, gibt es die erste EM und wir sind nicht dabei. Wir haben keine Nationalmannschaft. Tja, sagt er, dann müssen wir das wohl mal machen. Ich sage, naja, die Meldefrist ist dann im März 82. Ja, ich nehme das mal mit und dann gucken wir mal. Machen wir. Ich war so perplex, ich konnte gar nichts sagen. Und ich habe gedacht, ja, gut. Der Präsident hat Weisungsrecht und dann muss er das im Präsidium durchbringen. Und am 15.03. haben 16 Nationalverbände gemeldet und auch der DFB. Aber wir hatten immer noch keine Nationalmannschaft. Das war aber schon im Vorlauf, weil wir in den Landesverbänden, wir hatten ja zu der Zeit ohne DDR, weil die Grenze noch war, 16 Landesverbände und ich wusste, weil ich ja schon im Ausschuss, im Spielausschuss des DFB war, als Referentin für Frauenfußball, habe ich 1979 die erste Konferenz der Vertretung aus den 16 Landesverbänden eingeladen, um mal zu hören, was in Deutschland so in den einzelnen Regionen, wie da der Stand ist. Und da hörte ich schon, dass man in verschiedenen Verbänden talentierte Spielerinnen eingeladen hat zu Lehrgängen. Und dabei war, für diese talentierten Spielerinnen Spiele zu organisieren, häufig dann gegen starke Vereinsmannschaften. Und das haben wir dann weiter ausgebaut auf DFB-Ebene. Und wir wussten, dass in allen Verbänden so nach und nach diese Talente ausgebildet worden sind. Und da hatte dann Gero Bisons, der den Auftrag bekam, die Nationalmannschaft aufzubauen. Er war zu Anfang nicht begeistert, weil er an der Sporthochschule in Köln Dozent war und dort die Fußballlehrerausbildung durchgeführt hat. Und außerdem war er in verschiedenen internationalen Gremien, unter anderem auch in der UEFA, und hat dann die Texte, die von der UEFA kamen, umgearbeitet, so dass es dann auf die deutsche Situation passt, was die Ausbildung von Trainerinnen und Trainern betrifft. Aber da er an der Sporthochschule in Köln war, hat er auch immer mit Frauen zu tun, die dann auch in diese Fußballlehrgänge drängten, die dann Trainerin werden wollten. Und das war ein Glücksgriff. Gero Bisons war für uns ein Glücksgriff. Der hat eine besondere Art gehabt, mit den Frauen umzugehen. Er hat zwar manchmal gesagt, Männer, und dann schluckte er kurz irgendwo Entschuldigung. Aber das haben die Frauen eben nicht verübelt. Alle mussten erst lernen, dass jetzt auch Frauen aktiv Fußball spielen und auch als Talente gefördert werden. Und dann hat er sie zusammengeholt und Tina Theune ist ja die erste Frau, die Fußballlehrerlizenz gemacht hat. Die war bei ihm im Kurs. Und die kannte er natürlich und die hat er dann gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, mit ihm zusammenzuarbeiten. Denn die Zusammenarbeit mit Anne Trabant-Habach war nur kurze Zeit, war nur zu Anfang. Aber die beiden, also Gero Bisons und sie, ich kann das nicht beurteilen, aber es wirkte so, als wenn sie nicht so gut harmonieren.
Sagen wir so, das haben wir auch von anderer Ecke erzählt
bekommen. Ja, und dann ist es nicht klug, wenn man etwas aufbauen will, wenn dann das Gefühl entsteht, das geht irgendwie gegeneinander. Und der Auftrag ist eben, der Nationaltrainer ist beim DFB angestellt und sie war die Assistentin und nicht umgekehrt. Und sie hat dann sehr, sehr bald diese Aufgabe niedergelegt, war ja auch sehr stark engagiert bei Bergisch Gladbach. Und dann hat er Tina Theune gebeten und Tina Theune hat ja selber auch gespielt und war im Mittelrhein und hat Talentförderung gemacht und kannte ganz viele Talente, weil sie ewig unterwegs war. Und sie war diejenige, die im Grunde die Akquise gemacht hat und Gero Bisons hat dann mit ihr zusammen die Lehrgänge durchgeführt und die beiden, die haben gut harmoniert. Und also Gero hat Tina ganz viel zu verdanken und umgekehrt. Das war ein tolles Team und die Frauen haben sich auch wohl gefühlt. Das war auch neu. Das waren ja die Prinzessinnen und Königinnen ihrer Vereine. Und dann kommen die alle zusammen, diese Prinzessinnen und Königinnen, und sollten jetzt miteinander spielen. Das war gut zu beobachten. Das ist natürlich eine Herausforderung. Aber wir waren gemeldet für die erste Europameisterschaft.
Wir müssen jetzt noch einen Schritt zurückgehen, weil tatsächlich war ja so das, was ich bisher in der, also ne, Außenwahrnehmung, ich stecke ja nicht in den Verbandsstrukturen, war ja unter anderem so ein Stück weit meine Wahrnehmung auch, dass Taiwan den Druck darauf erhöht hat, das Nationalteam zu gründen. Taiwan war aber erst 81. Sie haben jetzt erzählt, UEFA-Konferenz 1980, das heißt, eigentlich war schon vor Taiwan Thema, ein Nationalteam zu gründen.
Ja,
Jetzt gab es
war schon.
19.
Ja, das war schon, weil ich nach der Konferenz natürlich gleich, die Konferenz ist Mitte 80 gewesen, ich meine, es wäre Juni gewesen, sofort den Präsidenten informiert habe, weil es brannte mir unter den Nägeln. Das war ja der nächste große Schritt, der bevorstand. Taiwan war die Situation, es gab ja noch keine Europameisterschaft, das wurde ja erst beschlossen. Und es ist so, dass die FIFA die offiziellen Weltmeisterschaften ausrichtet und niemand anders. Die UEFA für die europäischen Wettbewerbe zuständig ist und niemand anders. Alles andere sind Privatturniere. Und wir kriegten von Taiwan, ich war ja im Spielausschuss, wir kriegten diese Einladung auf den Tisch und mussten absagen, weil wir da noch keine Nationalmannschaft hatten. Die war im Aufbau befindlich, aber die war noch nicht spielfähig. Und dann war die Überlegung, sagen wir ab, es war uns aufgrund der Einladung nicht so richtig klar, von internationalen Mannschaften war da geschrieben, aber dass das andere alles Nationalmannschaften waren, das erschloss sich uns nicht. Und da haben wir gesagt, naja, Bergisch Gladbach war das Nonplusultra zu der Zeit, das war die stärkste Mannschaft. Und dann kamen wir auf die Idee, ach, wir fragen mal, vielleicht haben die Lust, an diesem internationalen Turnier teilzunehmen. Aber der DFB kann das nicht finanzieren. Also sie müssten irgendwie einen Sponsor finden oder wie auch immer. Und dann ist Bergisch Gladbach angeschrieben worden und ich habe nicht damit gerechnet, dass die ja sagen, weil es war ganz klar, der DFB darf nicht, weil das kein UEFA, kein FIFA-Turnier war. Das war nicht möglich. Es gab noch andere Gründe, die weiß ich nicht mehr. Das ist ja auch schon ein paar Tage her. Und dann haben sie ja gesagt, das wird sie reizen. Da wollten sie unbedingt hin. Ja, auch
Anna
unter den
Trabant
Bedingungen.
Habach.
Und Herr Grunewald zu der Zeit, der da die Verantwortung hatte für den Frauenfußball bei Bergisch Gladbach. Und sie hatten Sponsoren in Bergisch Gladbach. Bergisch Gladbach ist ja eine bekannte Sporthochburg. Auch in anderen Sportarten sind da ja viele Sportlerinnen und Sportler beheimatet. Ja, und dann sind sie gefahren. Und ich war dann auch über diesen Film ganz erstaunt. Das ist ja nur eine Leidenserzählung. Und nein, es war so, dass sie berichtet haben, dass das andere keine Vereinsmannschaften waren, sondern Nationalteams. Und das kommt in dem Film ja sehr, sehr klar durch. Und das ist natürlich sensationell gewesen, dass sie als Vereinsmannschaft dieses Turnier gewonnen haben. Und wenn man sich den Film anguckt, das war schon beeindruckend, was die Frauen unter diesen klimatischen Bedingungen da geleistet haben. Hut ab, also größten Respekt. Aber naja, uns als böse Belzenbuben dahinzustellen, ist dann eine andere Geschichte.
Haben Sie denn von dem Turnier was mitbekommen damals aus
Nein,
Deutschland?
nein,
Also das
nein. Also
heißt, das ist weitergeleitet worden, aber ansonsten hatten Sie Taiwan damals nicht mehr weiter auf dem Schirm.
nein, nein, nein. Das war ein Privatturnier und wir waren davon ausgegangen, dass internationale Vereinsmannschaften eingeladen worden sind. Ich sagte ja von Nationalteams, das hat sich uns aus der Einladung nicht erschlossen. Und haben gesagt, okay, dann, wenn ihr wollt, ist ja vielleicht auch eine tolle Sache für eure Entwicklung und so ein Erlebnis hat man auch nicht alle Tage. Naja, nö. Aber es lief alles parallel. Diese Einladung für die Vereinsmannschaft, unsere Überlegungen und Planungen, die angelaufen sind für den Aufbau der Nationalmannschaft.
Die Nationalmannschaft ist im Prinzip angestrebt worden Anfang der 80er. Sie haben jetzt vorhin erwähnt, es gab vorher schon mal das Thema Nationalteam. Was waren denn so vorher die Hindernisse, wo es dann hieß, na ja, vielleicht eher nicht, oder was waren so die Hürden und was war so das, was man bewältigen musste, um zum Schritt zu kommen, wir gründen jetzt ein Nationalteam?
1970 wurde Frauenfußball erlaubt. Da begannen in allen 16 Landesverbänden wirklich die Entwicklung, weil die Landesverbände sind ja dem DFB angeschlossen und dann ging es darum, wenn Frauenmannschaften Spielbetrieb aufnehmen wollen, nehmt sie bei euch auf, lasst sie bei euch in den Verein spielen, denn es sind ja einige Verbände, die damit leben mussten, dass sie Frauenfußballverbände gegründet haben, weil sie sich quergestellt haben. Die UEFA hat auch aufgefordert, Nationalverbände sollen die Frauen in ihre Reihen aufnehmen. Also, und na, trotzdem waren einige, sagen, meine Güte, das ist doch erst 10 Jahre her, das muss sich doch entwickeln, das ist doch alles noch viel zu früh, wir müssen die Talentförderung ausbauen. Und tja, aber nun hat die UEFA ja den Flock eingeschlagen und hat gesagt, nee, wir wollen anfangen, weil wir mit Deutschland ein bisschen hinterherhinken. In einigen anderen Verbänden gab es eben schon länger Frauenfußball. Und naja, da musste man halt ein bisschen ackern, ein bisschen Überzeugungsarbeit machen, so nach dem Motto, doch, es muss sein, wir wollen nicht hinten anhängen, weil in der UEFA haben sie schon gesagt, ja, der DFB meldet erst eine Mannschaft, wenn sie sicher sind, dass sie Europameister werden. Und da habe ich gesagt, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Wir müssen Erfahrung sammeln und die ersten Wettbewerbe werden vielleicht noch nicht die erfolgreichen werden, weil unsere treten dann an, machen das erste offizielle Spiel. Und dann kommen schon Ehrungen zustande. In den anderen Mannschaften werden dann schon Spielerinnen für das 10. und 15. Spiel geehrt und unsere stehen da und haben noch nichts und sind sehr aufgeregt. Nein, also es hat gedauert, es musste viel geredet werden und ich habe das ja alles ehrenamtlich gemacht, neben Studium und nachher mein Job. Es ist ja nicht eine hauptamtliche Tätigkeit beim DFB, sondern es dauert dann alles ein bisschen länger. Nur schnell kann man im Verein arbeiten, aber in einem Zusammenschluss von 16 unterschiedlichen Verbänden, wo dann die Vertretungen alle mitreden wollen, das ist dann nicht immer ganz leicht.
Ja, tatsächlich, wenn man so zwischendrin zuhört, fragt man sich, wie sie das zwischendrin gestemmt haben, weil es halt einfach nach unsagbar viel Arbeit klingt. Aber Respekt dafür, dass das neben dem Studium und dem Leben dann noch geklappt hat.
Ja, es hat geklappt. Aber es hat geklappt, weil das riesig Spaß gemacht hat und weil das so spannend war, weil es war ja nichts da. Mein Auftrag war ja eindeutig, Spielausschuss als Referentin für Frauenfußball, also Referentin dann als Fachfrau, das war natürlich schon sehr schmeichelhaft, 77 nach 7 Jahren Start mit Frauenfußball. Aber wir hatten ja nur die deutsche Meisterschaft, als ich anfing im Spielausschuss. Sonst war ja nichts. Es gab nichts, kein Pokal, nichts, kein Mädchenfußball, nichts. Und da war ein Feld zu beackern. Und das fand ich ja, das war schon eine reizvolle Aufgabe. Und im Hinterkopf war immer, denk dran, das ist ein Ehrenamt. Wenn es zu viel wird oder zu doof wird, dann kannst du aufhören. Damit verdienst du nicht deinen Lebensunterhalt. Und dieses Hintertürchen, da habe ich auch so manchen Frust weggesteckt und habe gedacht, ich versuche es nochmal. Ich fahre dann nächstes Mal, wenn ich hinfahre, dann versuche ich es nochmal. Ich musste ja im Spielausschuss als einzige junge Frau, im Spielausschuss, da war ich ja erst 26 und meine lieben Kollegen waren alle erheblich älter als ich und waren jetzt nicht die begeisterten Fans von Frauen, die Fußball spielen. Und ob sie von mir begeistert waren, interessierte mich nicht. Ich hatte einen Auftrag und den wollte ich umsetzen. Aber ich brauchte immer die Zustimmung der lieben Kollegen. Also musste ich mir das gut überlegen, wie ich vielleicht auch taktiere, wie ich das vorbereite, mit welchen Argumenten ich komme. Und das hat mich persönlich auch unheimlich weitergebracht. Ich habe zwar oft ziemlich Schiss gehabt, wenn ich dahin gefahren bin, ob das wohl durchkommt, denn die nächste Sitzung wäre erst in 2 Monaten. Und das zieht sich dann immer und zieht sich dann immer. Und naja, aber im Nachhinein ist eigentlich nie wirklich was abgewiesen worden, abgelehnt worden. Hat nicht immer beim ersten Versuch geklappt, aber mussten noch mal andere Argumente her. Oder dann habe ich auch gewusst, bei wem ich mal andocken kann, wer sich da schon ein bisschen offener gezeigt hat. Einfach noch mal Kontakt aufnehmen und mal hören, so das und das plane ich das nächste Mal, was sagen Sie denn dazu? Oder im Hauptamt habe ich dann auch jemanden gehabt, der langsam kapiert hatte, dass ich nicht böse bin und dass ich nichts Böses will, sondern dass ich für die Frauen was erreichen möchte, die einfach Fußball spielen wollen. Und den Sport habe ich einfach für mich entdeckt und war ja auch mit dem Auftrag, was für den Frauenfußball zu machen. Das habe ich auch mal gesagt. Wisst ihr was? Ich sitze hier, weil ich den Auftrag habe, für den Frauenfußball was zu machen. Ihr könnt doch nicht immer Nein sagen. Dann sagt doch, wie es geht, aber sagt nicht Nein. Naja, und dann mit der Zeit ging das so. Ja. Ja, dann bin ich mit der Bahn wieder nach Hause gefahren, weil ich nicht wusste, dass ich auch fliegen kann. Und es gab noch keine ICE von Frankfurt nach Hamburg. Also kann man sich vorstellen, da war ich dann schon mal noch 5 Stunden unterwegs nach so einer Sitzung. Und am nächsten Morgen war ja wieder ernst.
Wir waren bei der Nationalmannschaft. Die ist jetzt angefangen worden aufzubauen. Wir haben Gero Bisanz als Nationaltrainer, anfangs noch Anne Trabert-Habach als Co-Trainerin und später Tina Theune. Dann gab es die ersten Spiele. Erinnern Sie sich noch dran, wie das angefangen hat?
Na klar, Alles, was das erste Mal war, daran erinnere ich mich. Also es ist schon sehr spannend. Wir haben das erste Länderspiel am 10. November 82 gegen die Schweiz gespielt in Koblenz. Gegen die Schweiz hat Tradition. Nach dem Krieg hat die Männernationalmannschaft ihr erstes Länderspiel gegen die Schweiz gespielt. Und die Schweizer hatten sich gewünscht, weil ich da auch Kontakt hatte schon zum Schweizer Verband, weil ich ja schon bei der UEFA in der Kommission war, die gesagt, wie, oh ja, wir würden gerne gegen euch spielen. Und von unserer Seite war auch Neuberger derjenige, der gesagt, er würde gerne, dass wir gegen die Schweiz spielen, um diese Tradition auch im Frauenbereich fortzuführen. Ich bin dann im Zug von Hamburg nach Koblenz gefahren, ist auch nicht gerade um die Ecke. Und ich muss ehrlich gestehen, also je näher ich dem Zielort kam, umso schlechter ging es mir. Ich war so aufgeregt, dass mir ganz schlecht war. Und eine ältere Dame saß mir gegenüber und dann sagte sie, Sie sind ganz blass, geht es Ihnen nicht gut? Und dann habe ich gesagt, ich bin total aufgeregt. Also, und dann sagt sie, warum denn das? Weil ich meine, in der Bahn fahren und total aufgeregt sein, ist ja nicht unbedingt das Normalste von der Welt. Und da habe ich ihr das erzählt. Ach, sagt sie, das ist ja toll. Ich sage, ja, und wenn das heute schief geht, dann haben die sowieso was gegen Frauen, die Fußball spielen, was haben, die haben dann Oberwasser. Also wir müssen unbedingt ein gutes Spiel hinlegen und das ist unser allererstes und ich kann das überhaupt nicht einschätzen und oh, ich hoffe, dass gleich, wenn ich hinkomme, dass gleich angefangen wird, damit es losgeht. Naja, und das Stadion in Koblenz war gut besucht und auch alles, was Rang und Namen beim DFB hatte, war da und das war jetzt noch mehr ein Grund, Schweißausbrüche zu haben, obwohl ich ja gar nicht spielen musste. Aber ich kann mich an so viel nicht mehr erinnern. Aber es ist gut gegangen. Wir haben 5-1 gegen die Schweiz gewonnen und ich habe gedacht, oh, ein Glück. Es war jetzt noch nicht das schönste Spiel mit dem, was wir heute sehen, wenn Frauen spielen, überhaupt nicht vergleichbar. Aber wenn mir Spielerinnen erzählen, was dann noch passiert ist, wir hätten hinterher zusammen gegessen. Ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Ich war hinterher nach diesem Spiel, nach dem 5-1, ich war so platt, dass dann mein Gehirn irgendwie ja ausgeschaltet hat. In der Erinnerungskiste geblieben ist.
Weil die emotionale Last abgefallen ist.
Ja.
Wie kam es dann dazu? Wir haben dann ja 89 tatsächlich die erste EM in Deutschland. Wie kam es dazu?
Ja, das war dann die dritte, die schon stattgefunden. Bei den ersten beiden waren wir dann noch nicht dabei. Da haben wir zwar gespielt und das Zeitfenster für die erste EM war ja, es wurde ja in Hin- und Rückspielen gespielt, die Hinspiele schon im Sommer 82 stattfinden sollen.
Und da gab es das Nationalteam noch nicht.
Und wir haben noch gar nicht. Und da haben wir dann mit Belgien und Holland, die waren in unserer Gruppe, Kontakte aufgenommen und gefragt, ob sie einverstanden sind, dass wir im Frühjahr, im März 83 gegeneinander spielen. Also die Spiele ja um dreiviertel Jahr verschieben. Und die haben dann zugesagt, so konnten wir überhaupt an der ersten EM-Qualifikation teilnehmen. Aber das war Lehrgeld und das war auch alles in Ordnung. Man kann ja nicht erwarten, wenn man ganz neu anfängt, dass man sofort alles gewinnt. Aber bei dem dritten Wettbewerb, da haben wir uns erstmalig für das Finalturnier qualifiziert. Und der Zeitraum war für die Ausrichtung des Endturniers. Damals hatten wir noch mit den vier Endspielteilnehmerinnen gespielt. Und das musste ziemlich schnell gehen. Ich glaube, es war nur ein Vierteljahr Zeit. Und 1988 hatten wir die Europameisterschaft der Männer in Deutschland. Also, wir haben uns qualifiziert. Ich habe wieder Herrn Neuberger angerufen und gesagt, oh, sensationell, hat er sich auch gefreut, weil er sich auch darum gekümmert hatte und wollte wissen, wie es dann läuft. Ich sage, ja, ich fände es ja toll, wenn wir das Endturnier ausrichten können, ob das geht. Ja, sagt er, wir haben ja im letzten Jahr eine ganz gute Europameisterschaft organisiert für die Männer. Dann machen wir das doch nochmal. Und er hat sofort gesagt, dass er dann den Hut auf hat, also Turnierpräsident, Organisationspräsident für die Frauen-Europameisterschaftsendrunde ist. Und das fand ich so toll. Ja, wir hatten im Viertelfinale gegen die Tschechoslowakei im Hinspiel 1-1 gespielt und noch im Rückspiel 2-0. Und damit waren wir im Halbfinale und dann ging es zur Sache. Dann durften wir das ausrichten, weil unsere Bewerbung, ich weiß gar nicht, ob es andere Bewerbungen gab, unsere Bewerbung hat, glaube ich, einen Umfang gehabt von 10 Seiten. Heute wäre das unmöglich, ach, da sind das mindestens 1000 Seiten, weil immer mehr gefordert wird. Ja, dann durften wir als Ausrichter fungieren.
Wie kam es zu den Austragungsorten?
Das Turnier fand ja im Sommer statt. Im Sommer ist normalerweise Regeneration für die Spielflächen, vor allen Dingen für die Rasenflächen. Und bei der Europameisterschaft spielt man selbstverständlich auf Rasenflächen. Das ist das eine. Dann geht es nach Verfügbarkeit der Plätze und Stadien. Man braucht ja Plätze zum Trainieren und die Stadien, um die Spiele auszutragen. Und dann braucht man natürlich die Bereitschaft der dort ansässigen Vereine. Geht ja nicht so, dass wir da hinfahren und sagen, macht mal die Tür auf, wir spielen jetzt mal hier Europameisterschaft, sondern dazu gehört ja eine ganze Menge mehr. Die Städte, also es ist wirklich ja etwas ganz Besonderes, wenn es eine Europameisterschaft gibt. Und eine Frauen-Europameisterschaft gab es in Deutschland ja noch nicht. Und wir haben dann das große Glück gehabt, dass wir in Osnabrück auf offene Ohren gestoßen sind. Und dann haben wir gesagt, dann wollen wir in das Stadion Osnabrück, das fasst, glaube ich, 25.100 zu der Zeit. Das ist ja immer mal umgebaut worden, aber zu der Zeit, als wir es brauchen, war das so eine Größenvorstellung. Boah, wenn wir das Stadion voll kriegen, das wäre ja sensationell. Und Siegen war dann zu der Zeit im Grunde die Ablösung von Bergisch Gladbach. TSV Siegen war zu der Zeit Spitzenmannschaft und die waren natürlich ganz heiß darauf, oh ja, bei uns soll denn auch gespielt werden. Und wir sollten auch nicht so weit voneinander die Spielorte haben und dann ergab es sich so, dass Siegen, Lüdenscheid und Osnabrück ja nicht so weit auseinander liegen. Und in Siegen haben wir dann gegen Italien gespielt und das Siegener Stadion ist auch ein bisschen aufgehübscht worden, weil so viele Zuschauerinnen und Zuschauer kamen üblicherweise nicht in dieses Stadion, aber die Stehtraversen mussten ja entkrautet werden, damit man da nicht ausrutscht, weil da so viel Gras und Unkraut gewachsen war. Dann wurden die sanitären Einrichtungen werden ein bisschen aufgehübscht und die Haupttribüne, die Sitztribüne, hatte auch einen neuen Anstrich bekommen. Also der Verein hatte auch ein paar Vorteile, dass er ja gesagt hat. Aber natürlich wussten wir, wir müssen dahin gehen, wo potenzielle Zuschauer und Zuschauerinnen sind, Interessierte am Frauenfußball. Also es wäre ja doof, in eine Region zu gehen, wo wir wissen, dass da keiner Interesse hat. Ja, und das war eine gute Entscheidung.
Ja, das war, Silvia Neid war ja auch Spielführerin und auch Martina Voss-Zecklenburg war ja damals in der Elf. Und dann war das Halbfinale in Siegen gegen Italien. Erinnern Sie sich noch dran?
Aber klar doch. Ich saß, gehörte ja mit zur Delegation unserer Mannschaft und der Delegationsleiter, ich war ja noch nicht im Präsidium, also ich war ja dann als Referentin mit dabei und der im Präsidium Zuständige, der saß neben mir und vor uns war so eine Balustrade und da hatte man, um es ein bisschen aufzuhübschen, Blumenkästen angehängt, sodass man auch lernte, gerade zu sitzen, weil die Blumen, man musste immer versuchen, oben drüber wegzugucken, um überhaupt aufs Spielfeld zu schauen. Das ist das eine. Das andere war natürlich die große Aufregung, wenn wir im Bus zum Stadion gefahren sind. In Siegen ist es ja ein bisschen hügelig. Man sah eben schon, ja, das Stadion geschmückt mit Fahnen und alles sah toll aus und viele PKWs auf dem Parkplatz. Und wir kamen dann dahin und dann sind die Spielerinnen natürlich zur Besprechung, zum Umkleiden gegangen und wir auf die Tribüne. Die Frau Bisanz, die saß hinter mir. Das Spiel war so aufregend, sie war dann plötzlich verschwunden, da hatte ich erst gedacht, Gott, ist ihr vielleicht schlecht geworden vor Aufregung oder so. Und es war eine ganze Ecke weg, ich wusste auch nicht so richtig, muss ich jetzt mal gucken oder so. Und plötzlich war sie wieder da. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, wo sind sie denn geblieben? Ja, sagt sie, ich war in der Kirche, eine Kerze aufstellen, es ist so aufregend. Ja, es war in der Tat aufregend. Das Spiel hat ja am Ende kein Ergebnis gehabt, dann gab es Verlängerung. Kein Ergebnis. Und dann kam alles, was wirklich schlimm ist, weil es dann von der Kraft abhängig ist und Elfmeterschießen. Und es war kaum auszuhalten. So dicht am Finale und ob wir das schaffen konnten. Und wir haben es geschafft. Wir haben 4-3 gewonnen nach dem Elfmeterschießen gegen Italien. Das war so knapp. Und da sind alle Dämme gebrochen. Also es war Wahnsinn. Wir im Finale das erste Mal überhaupt qualifiziert für die Endrunde und dann im Finale. Und es hat ja wenig später das Spiel Norwegen gegen Schweden stattgefunden. Also wir sind dann nach irgendwelcher Zeit X aus dem Stadion raus. Die Frauen waren ja auf dem Platz und es gab ja viel zu feiern. Die Fans waren da, die wollten alle dann Autogramme haben und alles, was so üblich ist, wenn man da so ein tolles Spiel hinlegt und dann noch Glück hat und gewinnt. Wir sind ja mit dem Bus nach Kaiserau zurückgefahren. Das ist ja die Sportschule, in der wir untergebracht waren, mit allen vier Mannschaften. War zu der Zeit üblich, alle vier Mannschaften übernachten in einer Sportschule, im Sporthotel. Und da hatten Leute die Deutschlandfahne aus dem Fenster hängen. Und, also, wir waren alle verteidigt. Sowas haben wir ja natürlich noch nie erlebt. Also, sie haben sich gefreut. Es gab Fernsehübertragungen, das war ja auch neu, dass Frauenspiel im Fernsehen übertragen wird. Es war schon was ganz Besonderes, diese Europameisterschaft. Ein paar Tage später, oder als wir in der Sportschule waren, ging der nächste Tag los. Also wir kamen an und was wir auch überhaupt nicht kannten, die Pressevertreter und Vertreterinnen belagerten uns. Und es war ein Riesentor vor dieser Sportschule. Das war auch ganz gut so, weil wir Sorge hatten, dass sie sonst bis in die Zimmer der Spielerin vordringen, um ihre Interviews zu bekommen. Und dann mussten Pressekonferenzen anberaumt werden. Aber da waren ja auch Mitarbeiter vom DFB da, die aus dem Männerbereich geübt waren, damit umzugehen. Aber mit diesen Massen hat keiner gerechnet. Und natürlich, wir im Endspiel und die Leute wollten Karten für Osnabrück haben. Und man wusste dann ja, dass Norwegen gegen Schweden 2-1 gewonnen hat. Also war klar, wir spielen gegen Norwegen. Das war ja immer so die Mannschaft, die internationale Mannschaft mit den Erfolgen. Und für uns, oh je, Schweden wäre genauso schlimm fürs Endspiel gewesen. Aber naja. Und da war nur eine Sekretärin da und der Abteilungsleiter, die beiden saßen da, ich glaube nur an zwei Telefonen oder so. Und jetzt kamen die ganzen Anfragen nach Karten. Und dann habe ich ja mit im Büro gesessen und habe mit Karten verkauft am Telefon. Auf gut Glauben. Also es ging ja nichts. Es gab ja noch keine Computer. Man konnte nicht online bestellen oder so. Man musste anrufen und sagen so, man möchte Karten haben, ob man welche bekommen kann. Ja, Namen, Anschrift, auf Umschläge geschrieben, Karten reingesteckt, im Vertrauen darauf, dass die Leute das auch bezahlen. Und die Geschäftsstelle von VfR Osnabrück wurde überlaufen. Sie waren gar nicht darauf vorbereitet, dass die Nachfrage so groß ist. Die hatten dann auch ihr Vergnügen. Ich bin dann noch mit einem Mitarbeiter vom DFB losgefahren und wir haben dann die Einlaufkinder mit den Einlaufkindern einen halben Tag geübt, wie die einlaufen, wie sie dann die Mannschaften begleiten, wo sie hingehen, wo sie stehen sollen, wenn einer ein Zeichen gibt, dass sie wieder vom Platz runterkommen. Das war ein echtes Vergnügen. Das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, dass die Funktionäre das selber machen. Das macht heute alles das Hauptamt. Aber das waren so viele neue Erfahrung, das war wirklich toll. Ja, dann war das Finale. Ja?
Tatsächlich haben wir auch Personen vom VfL Osnabrück zu Gast, ja. Unter anderem den jetzigen Vizepräsidenten, der damals mit dem Publikum dann war. Und ich habe auch Erzählungen von Fans, wir haben nämlich in der Fanszene des VfL Osnabrück nachgefragt, wie die so das Spiel erlebt haben. Und da haben uns auch einige erzählt, dass sie einfach keine Tickets bekommen haben, weil sie natürlich dachten, sie können so hingehen und dann war das ausverkauft.
Ja. Ja, das war ausverkauft und wir waren dann im Stadion und klar, dann hat man so ein bisschen gewartet. Ich war auch neugierig, wie denn das ist. Zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch nicht, dass ausverkauft ist. Und dann hatten wir einen Stadionsprecher, ich meine, der wäre aus Köln, weil irgendjemand so begeistert war, der würde so toll mit den Zuschauern und Zuschauerinnen umgehen und so. Der hat das wirklich toll gemacht. Es war traumhaft, schönes Wetter, es gab eben auch viele Stehplätze in dem Stadion. Und dann sagt er immer, rück doch bitte noch ein bisschen zusammen, rück doch noch. Es wird ein bisschen kuschelig, aber rück doch bitte noch zusammen. Draußen stehen Leute, Schlange, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also rutscht doch noch ein bisschen zur Seite. Und dann bin ich mal nach oben gegangen, da kann man dann rausgucken auf die Straße und da standen die Leute hinter dem Zaun und haben ihre Karten hochgehalten. Wir wollen rein, wir haben Karten. Und dann war das Stadion ausverkauft. Wahnsinn. Für ein Frauenländerspiel Wahnsinn. Laola-Welle ging in einer Tour durchs Stadion. Also das haben weder die Spielerinnen noch ich erlebt. Auch, also die Funktionäre, die sonst immer Männerfußball gucken vielleicht, aber es war ja noch keiner mal beim Frauenländerspiel und nicht in solcher Situation in einem EM-Finale. Ja, es war ein Traum. Und wir haben 4-1 gewonnen. Ja. Und es war zu der Zeit, wenn man das heute sich anguckt, das Spiel, das hat auch mit dem heutigen nichts mehr zu tun, aber es war 89 und wir haben noch nicht so lange gespielt und die Frauen haben eigentlich auch zu spät angefangen, Fußball zu spielen, weil es ja eigentlich verboten war. Heute fangen die Mädchen ja auch sehr früh an und haben dann ihre wichtigen Entwicklungsjahre durchlaufen, aber viele dieser Spielerinnen sind ja erst mit 16 in den Verein gegangen. Aber es war einfach super. Und was es heute auch nicht mehr gibt, ich habe hier ein Foto. Es wurde dann mit Flatterband, mit diesem rot-weißen Flatterband, ein Bereich im Stadion auf dem Spielfeld abgesteckt. Da wurde ein Tisch aufgestellt und ein paar Stühle. Und da gab es aus Plastikbechern direkt nach dem Spiel Sekt. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
Also, und es also, gab einen Platzsturm tatsächlich. Also es sind
ja, es gab einen Platzsturm nachher und deswegen ist der Obus jetzt zusehen, dass wir diese ganzen Sachen hier wegkriegen. Und aber es war so nett, es war so schön, die haben mich so gefreut, dass sie dabei sein konnten. Das ist ja auch ein Erlebnis, wenn man sowas erleben darf, das erste Mal eine EM, heute ist das so, naja, haben wir schon ein paar gespielt, aber dann sind es bestimmt noch viele Osnabrücker oder aus dem näheren Umfeld, die sowieso fußballbegeistert sind. Und wenn dann noch die deutsche Mannschaft gewinnt, ich meine, besser kann man es gar nicht machen. Fernsehübertragung war, wer nicht ins Stadion konnte oder sich nicht auf den Weg machen wollte, konnte dieses Spiel im Fernsehen sehen. Auch mit dieser, ja, einmal die Dramatik schon beim Italien-Spiel und dann hier war ja auch immer gesagt, weil Norwegen ist die starke Mannschaft, ob die Deutschen das wohl schaffen oder so. Und dann 4-1 zu gewinnen, das war schon sensationell. Hinterher Pressekonferenz. Waren natürlich alle da, die Rang und Namen haben, sonst war das immer Frauenfußball, lass die Ratze ruhig mal machen. Aber bei der Pressekonferenz stand ich in dem Raum ganz hinten und habe gedacht, okay, holt euch eure goldenen Ohren, eure goldenen Nasen, macht das. Mal sehen, was sie sagen. Also alle, die sich geäußert haben, es waren auch viele Trainer von Männerbundesligamannschaften da, die waren total begeistert. Total begeistert, die können das auch einschätzen. Dass wenn Frauen noch nicht so lange Fußball spielen, dass es eben noch nicht so perfekt ist. Aber die Männer haben 74 auch noch nicht so toll gespielt. Also von daher.
Ich wollte gerade sagen, wenn man die Spiele von früher anguckt, egal welches Geschlecht, sieht es einfach komisch aus im Vergleich zu heute.
Ja, also allein, ja gut, wenn man dann so die WM-Spiele der Männer sich mal nicht die ganze Zeit anguckt, aber so Finale 54 und dann 74, so diese Finalspiele, die ja dann gezeigt worden sind, rund um die WM 2014. Das ist schon auch ein Entwicklungssprung, der da vorangegangen ist, ja.
Ja. Gut, das heißt, die EM, Pressekonferenz, große mediale Aufmerksamkeit, viele, viele Leute, die begeistert waren vom Fußball. Was hat sich verändert danach? Hat sich was verändert?
Es gab Medienberichte in den Printmedien 3 Tage. Dann waren wir weg, weil dann die Tour de France anfing. Das ist die Realität. Und dann war Tour de France. Und dann war Sommerpause. Das heißt Sommerpause, die Bundesliga Männer war dann in Vorbereitung auf die Saison. Und dann hatten die natürlich ihren Platz wieder. Und wir waren weg. Weg. Ganz weit weg.
Aber hat es denn eine andere Basis jetzt rein vom Funktionärs? Also Sie haben ja viel in Funktionärsebenen gearbeitet. Funktionärsarbeit ist ja viel auch politisch. Man muss Argumente bringen können. Man muss irgendwie politisch agieren. Und dann war da so eine EM im eigenen Land. War das ein politisches Mittel, mit dem Sie arbeiten konnten und sagen konnten, gucken Sie mal hier, nächster Verbandstag, so sah es aus?
Der damalige Generalsekretär des DFB, weiß nicht, wir sprachen irgendwie oder telefonierten oder so. Ich glaube, er hat mich angerufen und gratuliert oder war im Stadion oder irgendwie. Und er sagt zu mir, das ist doch gut, jetzt können Sie die nächsten Forderungen stellen. Machen Sie. Er hat sich so gefreut. Ja, weil er ja auch oft mitgekriegt hat, dass es nicht immer alles so easy going war. Ne? Das war dann immer ein bisschen, ja, ein bisschen zäh, ein bisschen langatmig und hat viel Nerven gekostet. Aber dann war ja schon 2 Jahre später, weil die Europameisterschaften alle 2 Jahre ausgespielt worden sind. Es gab ja noch keine WM. 2 Jahre später, 1991 war ja dann schon die nächste EM, also nach der EM ist vor der EM, denn man muss sich ja qualifizieren und man hat ja noch seine Vereinsspiele. Es gab ja auch noch keine Bundesliga, die startete dann ja erst. Also von daher.
Die kam 1990 in Westdeutschland.
Ja, die kamen dann auf und das waren dann so die ersten Versuche. Da musste man auch nochmal wieder neue Erfahrungen sammeln. Man hat dann eigentlich dieser Bundesliga auch nur zugestimmt, weil man mich verpflichtet hat, die Spielleitung dafür zu übernehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Ich weiß ja, es gibt hauptamtliche Unterstützung, aber die Entscheidung zu treffen, wenn Unklarheiten sind oder so, habe ich gesagt, das mache ich. Und dann wurde die Bundesliga eingeführt. Und aber 91 war schon wieder EM und diesmal dann in Dänemark. Und das gleiche Jahr wir hatten ja 90, ich bin ja dann auch Gründungsmitglied der Kommission Frauenfußball bei der FIFA. Wir hatten also in Taiwan war ja dann nochmal eine inoffizielle Weltmeisterschaft, das muss 90 gewesen sein. Oktober 90 bin ich von der UEFA gebeten worden, die UEFA in der FIFA-Kommission Frauenfußball zu vertreten, weil ich Gründungsmitglied bei der UEFA war. Wir waren ja nur wenige Frauen, sprich zwei, und das andere waren Männer bei der UEFA, und sie wollten gerne, dass eine Frau die UEFA vertritt. Und dann haben sie mich vorgeschlagen, habe ich gedacht, mache ich, gehe ich. Das ist ja spannend. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber ich fand das einfach alles spannend. Und wenn man mir das zutraut und sagt, ja, du bist für uns die Richtige, wir würden uns ja freuen, wenn du das machen würdest, das ist ja schon mal ein Vertrauensvorschuss. Und spannend ist das, weil ich von der FIFA eigentlich immer nur mal was gelesen habe, aber wie das da so abgeht oder so, wusste ich ja nicht. Also war ich in der FIFA und dann, doch in Taiwan war das Turnier, das muss 90 gewesen sein. So. Und dann haben wir gesagt, die FIFA muss jetzt unbedingt mal was in Sachen Fußball unternehmen. Und aus Norwegen hat eine Vertreterin auch die FIFA angeschrieben. Die UEFA wird ja jetzt Europameisterschaften ausschreiben. Und wie das dann ist, die FIFA müsste doch jetzt endlich mal anfangen, über Weltmeisterschaften im Frauenbereich nachzudenken. Und dieses Turnier in Taiwan hat dann sehr nachdenklich gemacht, auch dieses Einladungsturnier, was ja auch in Taiwan stattgefunden hat, und in Bergisch Gladbach teilgenommen hat, da haben wir dann ein bisschen gedrängt. Und ich war in dieser Kommission bei der FIFA die einzige Frau. Und die Männer, die da waren, bis auf den Vorsitzenden, das war Lennart Johansson, der UEFA-Präsident, der ist Schwede, und der war sehr aufgeschlossen, der wusste gut Bescheid. Und der dänische Präsident, Paul Høgaard, war auch dabei und war auch ein Freund des Frauenfußballs. Also die waren schon mal so mit dabei. Und dann saß ich da in der Sitzung, wie gesagt, Hauptamtliche, da waren Frauen dabei, aber die Kommission war ich die einzige Frau, alles andere waren Männer. Und das ist ja dann der Weltverband aus den Kontinenten. Und dann war da so ein kleiner Mensch aus, wo war denn der eigentlich hier? Aus Indien. Und der sagte, ja, aber bei uns, da spielen die Frauen nur 2x20 Minuten. Und da blieb mir schon fast die Luft weg. Und also vor Publikum spielen die auch nicht. Das können wir doch den Frauen nicht zumuten, vor Publikum zu spielen.
Was witzig ist, weil bei Taiwan tatsächlich auch ein indisches Team war, 1981.
Ne? Also. Ja, aber es zeigte mir, dass der gar keine Ahnung hatte. Der war Abgeordnet von seinem kontinentalen Verband, weil das ja dann die FIFA will, aus allen Kontinentalverbänden mindestens mal eine Person haben. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann 90 über eine WM gesprochen. Die Chinesen waren schon immer dran und wollten unbedingt mal ein WM-Turnier haben, ob ein Jugendturnier. Sie wollen eigentlich auch gerne mal ein Männerturnier haben, aber ein Frauenturnier hätten sie auch gerne. Und dann war ein Vertreter vom chinesischen Verband da und hat dann erzählt, was sie da so vorhaben. Und das sollte dann 91 die erste Weltmeisterschaft in China stattfinden. Und die Modalitäten, also das war dann, die haben ja immer diese Tierzeichen, und das Turnier fand dann in der Zeit der Ziege statt. Und da habe ich gesagt, nee, das geht gar nicht. Wenn ich zurückkomme nach Europa und erzähle, die WM in China findet stand unter dem Zeichen der Ziege, da klopfen sich die Männer auf die Schulter und sagen, haben wir doch immer gewusst, Frauen, die Fußball spielen, sind Ziegen. Weil die nicht unbedingt immer die Verbindung herbringen, dass es in China so ist. Es gibt das Jahr der Löwen, dann der Ziegen und was, keine Ahnung. Ich kann die gar nicht alle aufzählen. Aber wer das nicht weiß, sagt, die WM, ne, von der FIFA lässt die Frauen unter dem Zeichen der Ziege spielen. Nein. Das Maskottchen wurde dann geändert. Und was noch eine Erfahrung war, ich war ja gewohnt im Verein, im Hamburger Fußballverband und beim DFB und bei der UEFA, dass die Gremienmitglieder sich an der Diskussion beteiligen. Ich habe 1000 Fragen gestellt. Ich war die Einzige, die immer gefragt hat, wie denn das ist und dies ist und so. Und der Paul Høgaard, der saß so rechts von mir und der lächelte immer. Und dann habe ich gedacht, ich hätte irgendeinen Fussel irgendwo, keine Ahnung. Und habe ich gefragt, ob irgendwas wäre. Und nee, alles in Ordnung. Und hinterher kam er und dann sagt er, weißt du was, das kenne die gar nicht, dass die Kommissionsmitglieder so viele Fragen stellen. Deswegen, und Leonard Johansen hat mich immer machen lassen, der musste auch immer grinsen. Aber ja, da habe ich gedacht, der braucht doch gar nicht herkommen. Wenn ich nicht Fragen stellen kann oder Vorschläge machen, ja, dann kann man das per Post zuschicken. Nee, das war dann so in Ordnung. Und ich war dann im September 91, also ich war erstmal in Dänemark mit bei der Europameisterschaft, da sind wir ja wieder Europameister geworden und haben im Finale wieder gegen Norwegen gespielt, haben dann 3-1 nach Verlängerung und ja, ein halbes Jahr später war dann schon die Weltmeisterschaft, die erste. Mhm. Das ist natürlich nicht günstig, aber ich war dann als Vorreise da, um die Stadien und die Hotels abzunehmen, war ich im September mit Paul Höhrgart nach China geflogen. Das war auch sehr interessant. Wir hatten dann noch zwei hauptamtliche Mitarbeiter von der FIFA, die uns begleiteten und wir mussten uns aufteilen. Also ich bin dann in chinesischen Autos gefahren worden mit dem Fahrer. Chinesische Straßen über Land waren zu der Zeit, das ist ja nun auch schon länger her, Buckelpisten. Und die hatten, weil die das Regenwasser ablaufen lassen, die hatten so eine Wölbung in der Mitte, sodass die Autos auch nicht immer schräg fuhren. Auch die Pferdefuhrwerke oder Ochsenfuhrwerke, die auf den Straßen unterwegs waren, die fuhren dann auch immer so schräg. Und der jagte durch die Straßen. Ich dachte, der sprach kein Englisch, der sprach nur Chinesisch. Ich allein mit diesen Menschen in dem Auto, ich habe gedacht, also hoffentlich komme ich da an, wo ich hin sollte. Also das war schon ein Erlebnis. Und vor Ort, es war so heiß und so eine hohe Luftfeuchtigkeit. Und ich habe einmal gedacht, da muss ich jetzt hier durch. Und dann haben wir Stadien angeguckt, die mitten in der Landschaft standen. Rundherum war nichts. Kein Baum, kein Strauch, nichts. Und dann fährt man da die Straße entlang und mitten mal steht da, wie aus dem Nichts, ein Stadion. Mit allem, was man braucht. Mit Klimaanlage. Aber drumherum war nichts. Kein Ort, keine Häuser, nichts. Und dann haben wir die Stadien abgenommen und die Hotels abgenommen und haben noch das eine oder andere geregelt, weil zu der Zeit hatten wir große Sorge, dass die Spielerinnen, wenn keine europäischen Speisen angeboten werden, Schwierigkeiten bekommen mit dem chinesischen Essen. Das war dann die Auflage, dass in den Hotels internationale Speisen angeboten werden mussten. Darum mussten wir uns kümmern. Wir mussten gucken, wie die sanitären Einrichtungen sind. Da musste nachgerüstet werden, weil zu der Zeit in China also nicht alles so internationalem Standard entsprach. Das war ganz spannend. Das habe ich im September gemacht. Und dann war ich da nicht mit der Mannschaft bei der WM, sondern ich habe dann für die FIFA gearbeitet.
Aber ganz kurz, haben Sie das noch nebenberuflich gemacht?
Da bin ich freigestellt worden. Zu der Zeit konnte man in Hamburg Sonderurlaub beantragen, weil es ja auch um junge Frauen ging. Also die waren ja nicht alle volljährig. Und das war dann im nationalen Interesse, sich für Sport einzusetzen. Und da konnte ich im September fahren. Das war, ich glaube, 5-6 Tage. Und dann im Winter nochmal vom 16.11., ich weiß nicht genau, wir sind ein paar Tage vorher geflogen. Und dann bis zum Anfang November.
Also ja, dann und mein Name, vor der WM.
Wenn ich ausgerufen, mein Name, wenn ich ausgerufen habe, ist Mrs. Raspberry. Ich habe mich gar nicht angesprochen gefühlt, bis mir einer auf die Schulter, ich glaube, die meinen dich. Mrs. Raspberry. Nicht Ratzeburg, sondern Raspberry. Ja. Das war auch ein tolles Erlebnis, das erste Mal bei einer WM dabei zu sein, mit ganz vielen Menschen in den Stadien. Aber ich hatte den Eindruck, die haben überhaupt keine Ahnung von Fußball. Die haben bei allem gelacht. Geht die Spielerin zu Boden, haben sie gelacht. Ist ein Ball ins Aus gegangen, haben sie gelacht. Hatten zu der Zeit schon fast alle mobile Telefone und waren damit schwer beschäftigt und haben dann zwischendurch mal aufs Spielfeld geguckt. Da bin ich Pelé begegnet. Der hat nämlich vor mir gesessen im Stadion. Und der war total begeistert und war ja Botschafter für den Männerfußball und war jetzt als Botschafterin auch unterwegs, um für Frauen im Fußball Werbung zu machen.
Okay, das war mir nicht klar, dass Pelé mal diese Rolle hatte. Spannend. Deutschland ist dann ja leider gegen die USA rausgeflogen im Halbfinale. Ja. Gab es da Berichterstattung in Deutschland drüber? Also wie war die mediale Begleitung? Gab es welche? Hat man das in Deutschland mitbekommen?
Das ist ja mit der Zeitverschiebung, ich kann das gar nicht ganz genau sagen, aber von der WM gab es bestimmt Zusammenschnitte. Das weiß ich jetzt gar nicht.
Das heißt, Sie haben man so im Geschäft mit drin gesteckt und waren so in der Orga. Und
ja, wenn man vor Ort ist, kriegt man ja nicht mit. Also es gab ja, wie gesagt, keine Handys zu der Zeit in unseren Breiten. Das kam ja erst ein bisschen später auf, weil die Dinger ja auch so teuer waren. Und also mal eben aus China zu telefonieren, war mir doch ehrlich gesagt auch ein bisschen zu teuer.
Das ist nachvollziehbar. Okay, das heißt, wir hatten dann die WM 91, wir hatten mittlerweile den Start der Bundesliga und Mitte der 90er kam dann ja auch Olympia dazu. Jetzt haben wir so die Anfangszeiten der internationalen Turniere diskutiert. Jetzt so retrospektiv für Sie, was war denn so das schönste und beeindruckendste internationale Turnier, was Sie miterlebt haben?
Da gibt es ganz viele.
Okay, die Top 3.
Das ist unfair. Wir sind 8-mal Europameisterin geworden.
Ja.
Dann sind wir 2-mal Weltmeister geworden, 2003 in den USA. Deutschland, Schweden, das waren unsere liebsten Begegnungen. 2-1 nach Verlängerung. Und da gab es noch dieses Golden Goal.
Also von Nia Künzer.
Ja, von Nia Künzer. Und ich saß mit Heike Ulrich, die ist ja heute Generalsekretärin beim DFB. Wir saßen nebeneinander auf der Tribüne. Die Preise waren schon, für die Eintrittskarten waren halbiert, weil die USA davon ausgegangen sind, dass sie selbstverständlich ins Endspiel kommen. Und die Preise für die Karten waren enorm hoch, 600, 700 Dollar. Also man musste die Karten, die Preise für die Karten halbieren, weil man davon ausging, wenn USA nicht im Finale ist, dann geht sowieso keiner ins Stadion. Die gehen nur, wenn USA spielt. Aber das Stadion war ganz gut besucht. Wir saßen also oben. Es gab noch keine Handys. Ich hatte also dann ein Fotoapparat mit und diverse Filmrollen und war dann immer am Knipsen, 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 Film raus, nächsten rein, Batterien gucken, ob der Akku noch, neuen Akku rein. Und wir gingen in die Verlängerung und ich habe die Heike Ulrich angestipst. Ich sage, Heike, wir müssen uns bereit machen. Gleich fällt ein Tor und wir werden Weltmeister. Wir müssen schon mal runtergehen. Wir waren so, was weiß ich, 18. Reihe oder so. Mhm. Und ich habe gerade geguckt, ob ich alles bei mir habe, nichts auf dem Sitz liegt und so, alles schön in die Tasche verpackt. Da fällt das Tor. Und wir sofort runter, wir durften auf den Platz und oh, das war sensationell. Und dann gegen Schweden, es hat uns ein bisschen leid getan, weil Schweden eigentlich so eine unserer Lieblingsmannschaften sind. Ne? Gegen die spielen wir, wir haben ganz oft gewonnen. Wir hatten 2001 in Deutschland die EM gewonnen, 1-0 gegen Schweden nach Verlängerung und jetzt wieder. Und also für die Schweden waren wir eigentlich die Schreckensmannschaft, ne? Auch schon wieder gegen Deutschland. Aber das war zum Beispiel sensationell. Natürlich, die WM 2003 sollte eigentlich in China stattfinden, aber gab es diese Vorgänger von Corona, diese SARS. Und da musste aus China die WM vergeben werden. Die USA hatten ja 1999 die WM und da hat man gesagt, seid ihr bereit, 2003 die WM zu übernehmen. Ihr seid doch noch dran und ihr wisst, wie es geht. Und China ist dann zugesagt worden, ihr kriegt die WM 2007 als Entschädigung für den Ausfall 2003. Mhm. Ja, und 2007 sind wir ohne Gegentor Weltmeister geworden. Im Finale gegen Brasilien 2-0 gewonnen. Und das hat keiner verstanden, das haben wir auch nicht verstanden. Meine Güte, bei einer WM, das war einfach toll.
Da war Silke Rottenberg noch im Tor, ne?
Ja, da war Silke Rottenberg
oder?
Noch im
Tor. Da müsste ich jetzt nachgucken. Das war jetzt ins Blaue geraten.
Silke Rottenberg, die war ja. Nee, Nadine Angerer war noch im Tor.
Ja, Silke da war schon Natze.
Natze war da noch. Die hat zu Null gehalten. Ja, doch. Das muss Natze noch gewesen sein. Aber ich habe auch nicht alles im Kopf. Ne? Ich meine, meine Festplatte ist so voll in meinem Kopf. Okay. Also das sind auf alle Fälle die beiden. Und dann natürlich 2016 Goldmedaille bei Olympischen Spielen. Endspiel Deutschland-Schweden 2-1. Das war auch sensationell. Aber also ich möchte nicht die Europameisterschaften dadurch abqualifizieren. Jedes Turnier ist natürlich wieder neu. Man kann nichts verteidigen. Es ist immer neu. Die Mannschaft ist selten in der gleichen Aufstellung, bis gar nicht in der gleichen Aufstellung. Es ist immer eine Entwicklung in allen anderen Nationalverbänden auch. Die, die heute stark sind, können im nächsten Jahr schwach sein. Die chinesischen Frauen spielen keine Rolle mehr. Die waren mal sehr, sehr stark. Aber ja. In Schweden gibt es halt in China gibt es halt keine Vereine, wie wir sie hier kennen. Und man hat versäumt, auch beeindruckt durch die Erfolge der Frauen, Nachwuchsspielerinnen heranzuziehen. Und dann waren die Spielerinnen der Frauenmannschaft irgendwann mal zu alt. Und die anderen Nationalverbände weltweit, die haben investiert in Talentförderung, um junge Spielerinnen auf den Weg zu bringen. Und wir hatten ja in der Zwischenzeit auch in der FIFA-Kommission, da war ich ja bis 2012 nach der WM in Deutschland, die gehört auch zu meinen Highlights, weil das nämlich ganz sensationell war, dass wir im Sommer so viele Menschen ins Stadion gekriegt haben, auch zu den Spielen ohne deutsche Beteiligung. Sensationell. Und die Stimmung war so toll. Naja, die Enttäuschung, dass wir dann im Viertelfinale ausgeschieden sind gegen Japan. Tja, das passiert halt. Das ist im Sport so. Man kann nicht immer gewinnen.
Ja, das war das erste Mal, wo ich dann aktiv Deutschland ganz spielt, viel zurückgeguckt habe.
Oh ja, es war so tolle Stimmung. Die afrikanische Mannschaft mit ihrer Musik, mit ihrer ohrenbetäubenden Musik im Stadion von Anpfiff bis Abpfiff. Und die haben auf den Rängen getanzt, die Eltern der Spielerinnen und die Fans. Es war einfach super.
Kurze Korrektur, es war tatsächlich Nadine Angerer übrigens 2007. Ja, ich habe jetzt schnell nachgeguckt, nicht, dass wir hier was Falsches stehen lassen.
Nee, Nadine Angerer. Und wir hatten ja in der Zwischenzeit immer wieder Sitzungen bei der FIFA. Und ich hatte dann gesagt, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass wir nicht nur mit den Frauen die internationalen Wettbewerbe spielen, weil das immer schwieriger wird, weil die Anforderungen immer höher sind. Die Entwicklung geht immer weiter voran. Wir müssten eigentlich für Nachwuchsmannschaften, wie bei der männlichen Jugend, müssten wir für die weibliche Jugend auch Wettbewerbe ausschreiben. So dass die kontinentalen Wettbewerbe, die UEFA Europameisterschaften dann für U17 anbietet. Die spielen dann in der Regel im Frühjahr Europameisterschaft und im Winter Weltmeisterschaft, weil das Problem ja ist, die sind ja altersbegrenzt. Die müssen dann ja, wenn sie das 17. Lebensjahr vollendet haben, müssen ja aus der Mannschaft raus. Und dann haben wir die U19 Europameisterschaft. Die spielen dann als U20 das Folgejahr die Weltmeisterschaft, vorausgesetzt, sie sind qualifiziert. Und das bietet den jungen Spielerinnen internationale Erfahrung. Nicht nur in Europa, sondern dann eben auch mal gegen Mannschaften aus der ganzen Welt. Und wir sind eigentlich immer ganz gut dabei. Unsere U17 und unsere U19 qualifizieren sich in der Regel für diese Wettbewerbe. Und dadurch haben wir gute Nachwuchsspielerinnen, die dann auch zur Verfügung stehen. Und wir haben immer Spielerinnen, die den Sprung direkt aus der U20-Frauennationalmannschaft in die Frauenmannschaft schaffen. Mhm. Die spielen vielleicht nicht gleich, wenn sie das erste Mal berufen werden, aber sie schnuppern rein, wie es abläuft bei den Frauen. Die sind sowieso bekannt, die kennen sich alle, die Frauen. Egal, ob sie in der Frauenmannschaft spielen, denn auch die U20-Spielerinnen sind in der Regel ja Bundesligaspielerinnen. Also von daher gibt es da keine Berührungsängste. Und dann kann sie mit ihrer Erfahrung als Jugendnationalspielerin dann in die Frauennationalmannschaft hineinwachsen. Für manches natürlich auch mit der U17 WM Ende, weil das Talent nicht reicht für mehr. Und auch bei der U19 nach der WM als U20 ist auch Schluss. Manche möchten auch nicht weiter, weil man kann ja beim Frauenfußball nicht das große Geld verdienen.
Ja, man muss im Zweifel den Hintergrund und den Support haben, um das weitermachen zu können. Ne? Ich wollte nur anmerken, so beim FSV Frankfurt weiß ich zum Beispiel, dass viele Spielerinnen dann parallel bei der Post gearbeitet haben, weil man dann das Fitnessprogramm verbinden konnte mit dem Brotverdienst neben dem Studium, um irgendwie Fußballarbeit und Bildung zu kombinieren, aber weil es halt eben ja nicht immer die Berufsperspektive war.
Genau, viele Spielerinnen bei der Bundeswehr, in der Sportkompanie, aber das hat dann auch immer mal Schwierigkeiten mit sich gebracht. Je feiner unser Spielbetrieb wurde mit Bundesliga und allem, was dazugehört, wir haben ja dann auch die Champions League eingeführt von der UEFA. Die Spielerinnen sind dann schon, wenn sie auf dem Niveau spielen, stark gefordert und es hat dann immer Freistellungstermine auch bei der Bundeswehr gegeben, weil dann alle ihre nächsten gerade bei der Bundeswehr, da müssen wir Prüfungen machen. Ich bin da nicht so vertraut mit den Modalitäten, aber es gab da immer wieder Gespräche und auch hier und da Schwierigkeiten. Manche sind da gut durchgekommen und hatten da ihre Vorteile, weil sie dann immer freigestellt waren zum Fußballtraining oder wenn sie spielen mussten. Tja.
Jetzt, wenn Sie sich einfach im Gesamten die Entwicklung angucken, welche Rolle hat Ihrer Perspektive nach die internationalen Spiele oder die internationalen Turniere in der Geschichte gespielt? Was war das Wichtige daran? Was waren die Vorteile davon? Was wäre das Herausragende an den internationalen Turnieren? für die
Das Herausragende an den
Frauenfußball.
internationalen Turnieren ist, dass auch immer mal andere Mannschaften sich qualifizieren. Das ist, zu Anfang war das ja so, es war mal ungefähr der gleiche Kreis, der sich qualifiziert hat. Und die FIFA stellt den Nationalverbänden für die Weiterentwicklung des Frauen- und Mädchenfußballs auch Geld zur Verfügung. Auch die UEFA unterstützt die Entwicklung monetär. Und ich habe dann immer mal gefragt, können wir denn wissen, dass dieses Geld, was für die Frauen gedacht ist, wirklich dort ankommt und nicht im Männerfußball versackt? Da hat Herr Blatter mal gesagt, er vertraut seinen Freunden in den Verbänden. Da habe ich gedacht, naja, gut, Vertrauen ist gut, Kontrolle wäre meiner Meinung nach besser. Aber er hatte recht, er sagt, wir werden es sehen, denn wir werden, wenn wir U17 und U19 oder U20 Weltmeisterschaften spielen, dann werden wir ja sehen, welche Verbände nie daran teilnehmen, an der Qualifizierung. Und dann können wir nachhaken und sagen, wo ist das Geld geblieben? Ihr habt Geld gekriegt, um Talente und diese Maßnahmen mitzumachen. Und da hat er recht. Und da hat er recht, daran kann man das sehen. Und durch die Jugendwettbewerbe für unsere jungen Spielerinnen kamen plötzlich auch Nationen dazu, die mit dem Mädchenfußball angefangen haben. Wir haben ja mit dem Frauenfußball angefangen und die Mädchen nachgezogen. Und dadurch ist zum Beispiel Japan. Japan ist überall, die Fernsehanstalten, ob das immer andere sind, weiß ich nicht. Aber da sind immer Leute vom Fernsehen. Die waren in Dänemark 91, die haben wir unterstützt und haben ihnen ein bisschen geholfen, die Kontakte aufzubauen und so. Die sind überall. Und es sind jetzt, wenn diese internationalen Turniere sind, so viele Fernsehanstalten da, die dann natürlich dafür sorgen, dass die Bilder in ihre Länder gesendet werden, sodass Frauenfußball weltweit gesehen werden kann. Und unsere Bundesliga, das darf man auch nicht unterschätzen, wird auch weltweit geguckt. Das gibt es nach Japan, weil ja auch einzelne japanische Spielerinnen in Europa spielen. Oder aus anderen Nationen. Auch aus Nigeria hatten wir eine Zeit lang in Europa viele Spielerinnen spielen. So, und dann ist natürlich das Interesse da, unsere Spielerinnen, das sind ja ihre Landsfrauen. Und oh, die spielen jetzt in Europa. Dann müssen wir aber mal wissen, und das ist, die machen ja ihr Land dann auch stolz, weil sie ja Repräsentantinnen sind für ihr Land. Also von daher, das bewegte Bild hat sehr stark zugenommen und das brauchen wir, damit die Leute, die nur plappern und noch nie gesehen haben, wie Frauen Fußball spielen, sich mal überzeugen können und mal gucken können. Die müssen Frauenfußball nicht gut finden, aber sie müssen mal gucken, wie denn gespielt wird. Und wenn wir gerade im letzten Jahr stattfindende Europameisterschaft stattgefunden haben, kriege jetzt schon ein bisschen Knoten in die Zunge, aber an die Europameisterschaft denken, was das für eine Begeisterung war in der Bevölkerung, was unsere Frauen gespielt haben. Da haben doch alle Fernsehen geguckt und dann das Finale gegen England im Wembley-Stadion. Allein zu gucken, wir haben gesehen, die Frauen haben im Wembley-Stadion gespielt. Und das ist das. Und das animiert dann auch Mädchen, wenn sie gucken dürfen, das wollen sie auch mal. Wenn mir Mädchen sagen, hier in Hamburg, wenn mir Mädchen sagen, mein Traum wäre, einmal auf dem Platz stehen und die Nationalhymne wird gespielt. Mehr wollen die gar nicht. Die wollen Fußball spielen, die wollen gut sein. Die wollen auch mal sowas erleben in so einem großen Stadion. Und das ist natürlich auch beeindruckend. Und wer dann das erste Mal in so einem großen Stadion spielt, man hat nicht diese Geräuschkulisse wie bei den Männern. Wir haben halt andere Fans. Die machen auch Stimmung, aber nicht permanent. Und nicht
einfach eine andere Kultur, würde ich immer sagen.
Eine andere Kultur, genau. Und das macht Spaß. Und da sind viele Familien in den Stadien mit Kindern. Und das ist einfach eine ganz schöne Atmosphäre. Die liebe ich sehr und ich hoffe, dass das sehr lange so beibleibt.
Sind wir tatsächlich auch schon so langsam beim Ende, gerade weil man auch nach anderthalb Stunden ja auch einfach irgendwann mit der Konzentration am Ende ist. Nicht, dass ich nicht noch wahrscheinlich 10.000 Fragen hätte, weil Sie haben ja auch einfach durch Ihre persönliche Geschichte im Frauenfußball unfassbar viel zu erzählen, was mich auch alles interessiert. Aber als letzte Frage natürlich, wie würden Sie sich die internationale Entwicklung des Frauenfußballs wünschen?
Die internationale Entwicklung des Frauenfußballs ist durchaus auf einem guten Weg. Ich kann nicht einschätzen, weil ich ja auch nicht mehr, schon länger nicht mehr in der FIFA-Kommission bin, kann ich einschätzen, wie die politische Situation sich auswirkt auf den Sport generell. Und auf Frauen im Fußball oder Frauen im Sport generell. Wenn wir sehen, dass in einigen Ländern jetzt die Lebenssituation für Frauen katastrophal ist und da werden sie keinen Kopf haben, Sport zu treiben oder Fußball zu spielen und dann im Grunde ja den vergleichbaren Aufwand zu betreiben, wie man das in Europa macht. Und der Krieg oder einer der Kriege ist auch in Europa und wir wissen noch nicht, wie es ausgeht. Ich würde mir wünschen, dass die Weltsituation sich zum Positiven, zum Frieden verändert. Aber wir haben ja nicht nur hier in Europa den Krieg, wir haben auch andere schlimme Situationen in einigen Ländern der Welt. Und die Leidtragenden sind ganz oft Mädchen und Frauen. Und von daher ist Sport eigentlich immer das Verbindende der Völker. Das hört sich jetzt so abgedroschen, aber es ist wirklich so. Ich habe so viele nette Menschen kennengelernt. Ich habe zwar auch nicht immer alles verstanden, weil die auch nicht unbedingt so fit waren in Englisch, aber mit Händen und Füßen und wir wussten, dass wir über Fußball sprechen. Das ist einfach spannend. Und Leute, Frauen und Männer zu erleben, die ihre Mannschaften begleiten und wie sie sich verhalten, wenn ihre Mannschaften spielen, mit welcher Begeisterung sie dabei sind, das ist einfach toll. Und Sport verbindet einfach. Und Sport ist was ganz Tolles und ganz Wichtiges und trägt auch zur Gesundheit für Frauen bei. Die gesundheitliche Versorgung ist ja weltweit auch nicht so toll. Und in vielen Ländern kommen erstmal die Männer dran und dann eine lange Zeit nichts. Und dann die Frauen. Und das muss man immer im Hinterkopf haben. Sport findet immer im gesellschaftlichen Zusammenhang und spiegelt gesellschaftliche Zusammenhänge wider. Der Sport kann die Gesellschaft nicht heilen. Er kann vielleicht nur dazu beitragen, dass es diese Phasen gibt. Das haben wir hier mit Flüchtlingskindern auch in Hamburg. Wir haben ja viele Flüchtlingskinder aus Syrien, ganz viele aus Afghanistan und jetzt viele aus der Ukraine. Wenn man mit einem Ball voller Fußball, mit einem Netz voller Fußbälle dorthin kommt, sie können die Kinder überall herlocken, Mädchen, Jungs. Und wenn sie einen Ball sehen und man da irgendwas hinstellt, was denn jetzt, das ist das Tor. Man muss sie nicht verstehen, wenn sie reden. Man muss die Sprache nicht verstehen. Fußball verstehen sie alle. Und dann spielen sie und können wirklich eine schöne Zeit haben. Und das ist dann noch eine Begleiterscheinung. Fußball ist einfach international. Da braucht man nicht viel. Da braucht man nur einen Ball. Und andere, die Lust haben, mitzuspielen.
Darum
geht's. Aber eine Frage, die Sie hier aufgeschrieben haben, ne? Da habe ich auch gedacht, ups, braucht es immer Frauen, die den Frauenfußball vorantreiben? Oder können das nicht mal auch Männer sein? Würden Sie sowas auf die Männer fragen?
Ehrlicherweise habe ich selten Männer im Interview. ich hatte mal Rainer Korff im Interview, mit dem habe ich mich ganz schön gestritten. Das durfte ich dann nicht veröffentlichen.
Das kann vorkommen, ja.
Ja, naja, also die Frage kommt ein Stück weit daher. Ich bin ja selbst Mechanikerin bzw. Maschinenbauingenieurin und ich werde dann so in die erste Reihe gestellt und dann wird mir gesagt, naja, dann mach doch mal und dann bist du jetzt da und so. Und mich nervt das manchmal, dass ich mir denke, es geht doch nicht darum, dass ich mich verändere, sondern es geht darum, dass die 90% der Männer um mich herum vielleicht mal offener werden, dafür sorgen, dass mehr Frauen an andere Positionen kommen und das Klima auch einfach ein anderes wird. Weil Frauen haben per se kein Interesse an Technik, sondern ganz oft auch einfach keinen Bock auf die Umstände. Und das ist so ein bisschen für mich die Frage mit ich bin nicht in den Strukturen des DFB, habe ich immer so das Gefühl, dass oft gesagt wird, naja, da müssen jetzt die Frauen machen und die Männer ruhen sich so ein bisschen aus und sagen, naja, da macht ja mal eine Frau, dann ist das nicht mein Bier. Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich würde mir wünschen, dass die Männer engagierter werden beim Bereich des Frauenfußballs, genauso wie Frauen sich engagieren für Männerfußball. Und das ist so der Kontext der Frage.
Ja, das habe ich schon verstanden. Aber trotzdem habe ich mich gewundert. Das ist ja interessant, denn wir haben einen Sport, der männerdominiert ist. Und das ist jetzt nicht negativ, positiv, das ist neutral gemeint. Es ist so. Wir haben viel, viel, viel mehr Männermannschaften und männliche Jugendmannschaften als Frauen- und Mädchenmannschaften. Wir brauchen einfach Frauen, die sichtbar sind. Das reicht nämlich schon, wenn man zwischen diesen Männern sitzt, dass sie wahrnehmen, ups, ja, da ist ja eine Frau. Und dann gibt es auch mal eine Möglichkeit, zu sprechen, außerhalb von Tagesordnungen. Es gibt ja immer Gelegenheiten, man sitzt noch beim Bier und Wein trinken oder was auch immer. Und weil, was weiß ich, am nächsten Morgen die Sitzung weitergeht, dann gibt es den Abend gemeinsames Essen. Da kann man dann sich auch mal austauschen. Und dann ist es ganz wichtig, dass man auch Frauen in der Runde hat, damit man auch mal andere Gespräche hat. Da geht es ja nicht nur um, wie hat Schalke gespielt oder Bayern oder wie der Lieblingsverein der Männer nun gerade heißt. Mhm. Wenn dann, na, dann, und wenn ich dann sage, ja, ach übrigens, wir haben ein Länderspiel oder nächste Woche fängt die Europameisterschaft an und so, ja, dann fühlen sie sich ertappt. Aber das würde ja kein Mann machen.
Aber darum geht es ja nicht.
Weil er dann so eingefangen ist. Wir haben aber genug Männer. Wir haben im Ausschuss Frauen-Bundesligen haben wir mehr Männer als Frauen. So, und halbe. Ich habe gesagt, dann seht zu, dass wir haben auch engagierte Frauen in der Bundesliga, die da wirklich auch ihren Job toll machen und auch nicht immer nur Zuckerlecken haben. Das, dann habe ich als Vizepräsidentin gesagt, das kommt gar nicht in Frage, dass ihr da in dem Ausschuss dann nur Männer habt. Dass wir natürlich am liebsten Männer kennen.
Ach so,
kennt
man, das,
die kennen sich. Und dann habe ich gesagt, nee, ihr müsst da auch Frauen mit reinnehmen.
Die Frage zielt nicht darauf ab, dass Frauen wohl nicht hingehen sollen. Die Frage zielt darauf ab, ob Männer nicht auch mehr Verantwortung übernehmen sollten. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Frauen so ein bisschen die Wende einrennen müssen. Und ich würde mir wünschen, dass Männer die Wende mit einreißen im Support zu den Frauen. Ich will nicht, dass die Frauen verschwinden. Auf gar keinen Fall. Weil natürlich braucht sie Sichtbarkeit. Aber die braucht sie überall von den Frauen.
Als Silvia Knight gesagt hat, sie würde aufhören, wenn wir, also nach den Olympischen Spielen 2016, da hat dann der damalige Präsident gesagt, jetzt können wir doch mal einen Mann nehmen. Und da habe ich gesagt, über meine Leiche. Wir brauchen ehemalige Spielerinnen. Und wir haben so viele Spielerinnen, die eine Fußballlehrerausbildung haben oder auf dem Weg dahin sind, die als Frauen Fußball verstehen, gespielt haben, ihre Erfahrungen gemacht haben und die wissen, was getan werden muss, damit es den Frauen gut geht, damit sie ihre Leistung bringen können. Natürlich haben wir auch Männer. Wir haben Co-Trainer, wir haben alle unsere Nationalmannschaften im weiblichen Bereich. Nee, stimmt gar nicht. Eine, da haben wir jetzt einen Mann. Aber die anderen sind alle ehemalige Nationalspielerinnen. Das sind die Vorbilder. Wir brauchen Bilder, wir brauchen Vorbilder für die nachwachsenden Spielerinnen. Und damit sie sehen, das kann ich auch. Wenn die Fußball verrückt sind, dann wollen sie irgendwas machen. Und das, was sie kennen, ist Trainerin. Die sollen doch in ihren Verein hinterhergehen und wieder zur Verfügung stehen, damit da Frauen gesehen werden, damit Männer und Frauen miteinander ihrer verrückten Leidenschaft Fußball nachgehen können.
Okay, aber spannend. Ja, ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass die Frage so interpretiert werden kann, kann sie aber jetzt nachvollziehen und finde es gut, dass wir drüber gesprochen haben. Freut mich auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns Ihre Perspektive dargestellt haben, die Geschichten nochmal dargestellt haben, schon auch ein paar schöne und spannende Anekdoten erzählt haben. Und ja, dann wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Erfolg noch bei dem, was Sie so in Ihrem wohlverdienten Rentenzeitalter noch machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nett formuliert war. Sie sind ja aber immer noch engagiert.
Ja, aber es ist schon toll, auch zurückblicken zu können. Und das war ja auch die Frage, ob es mich nervt, überall die Erste gewesen zu sein. Nein, es war mir eine Ehre. Es hat vieles genervt, aber überall die Erste zu sein, das kann mir niemand nehmen. Das erlebt ja keine andere mehr. Und das ist was ganz Besonderes. Es ist mir immer eine Ehre gewesen, für begeisterte Frauen und Mädchen Dinge mit auf den Weg zu bringen, mit anderen zusammen, mit ganz tollen Mitarbeitenden auf der Geschäftsstelle, wo immer es war. Beim DFB haben wir exzellente Mitmenschen, die da arbeiten, die ganz auch viele ehemalige Nationalspielerinnen oder überhaupt Fußballspielerinnen, die wissen, wovon sie reden, wofür sie sich einsetzen. Also das ist einfach eine gute Voraussetzung. Und jetzt, dann gucke ich mal das ein oder andere Fotoalbum durch und mal ein paar Unterlagen aussortieren. Ich bin stolz darauf, was wir erreicht haben und dass ich Teil davon sein durfte.
Das ist ein schöner Schluss. Vielen lieben Dank.